Wie in den vorangegangenen Sendungen geht es auch heute um den Versuch Mohammeds, die Christen seiner Zeit für den Islam zu gewinnen.
In der Reihe Rechtsgutachten des Ständigen Ausschusses für wissenschaftliche Forschung und der Erteilung von Rechtsgutachten in Saudi-Arabien wurde die Fatwa, das Rechtsgutachten 1621 vom 11.07.1397, also nach islamischer Rechtsprechung, das ist aus dem Jahr 1989, als Antwort auf die Frage, lebt Isa, der Sohn der Maria, oder ist er tot? Und wo ist er jetzt? Durch den Scheich Safwat Shawadifi veröffentlicht. Darin heißt es, also das ist offiziell von Saudi-Arabien als Antwort auf diese Frage Folgendes veröffentlicht worden: Isa, der Sohn der Maria, lebt und ist bis jetzt nicht gestorben. Die Juden haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt, es erschien ihnen nur so. Vielmehr hat ihn Allah zu sich in den Himmel erhöht, und zwar mit seinem Leib und seinem Geist. Er ist bis jetzt im Himmel. Dies bedeutet eine Barmherzigkeit des Erhabenen und eine Ehrung für ihn, damit er ein Zeichen, wörtlich Wunder, von seinen Zeichen sei. Es gibt kein größeres Wunderzeichen Allahs im Leben Isas, des Sohnes der Maria, von Anfang bis zu seinem Ende, gemäß dem Wort des Erhabenen. Vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Also heute noch von höchster islamisch-juristischer Autorität wird bestätigt, dass dieser Vers Gültigkeit hat. Dieses islamische Bekenntnis konfrontiert uns mit der gravierenden Tatsache, dass Mohammed tot ist, Jesus aber lebt. Das kann man in einem Missionsgespräch, evangelistischen Gespräch, jedem Muslim an den Kopf knallen. Und das macht sie meistens ganz verdutzt, denn so denken sie einfach nicht. Das Grab Mohammeds ist nicht leer. Viele Muslime reisen nach Medina, nach ihrer Pilgerfahrt nach Mekka, um das heilige Grab ihres Propheten zu besuchen und hoffen, dass seine Gebeine noch immer darin sind. Muslimische Gelehrte bezeugen nicht, dass Mohammed bereits im Paradies sei. Er wartet im Zwischenzustand im Barzach auf den Tag des Gerichts. Seither müssen alle Muslime für ihren Propheten beten. Jedes Mal, wenn sie seinen Namen aussprechen, sollen sie sagen, Sallallahu alaihi wasallam, also jeder Muslim spricht das sofort aus und jedes islamische Dokument, mit Ausnahme des Korans, fügt nach dem Wort Muhammad oder Erwähnung seines Namens immer diese Formel rein, Sallallahu alaihi wasallam, möge Allah über ihm beten und ihm Frieden geben. Muhammad selbst hat also noch keinen Frieden erlangt. Er wartet wie jedermann auf den Tag der Auferstehung, an dem auch er gerichtet wird. Diese Tatsachen sollten uns zum Nachdenken bringen. Muhammad ist tot und hat noch keinen Frieden, Jesus aber lebt. Der christliche Glaube ist eine Religion des Lebens, der Islam ist eine Religion des Todes. Der Gründer des Christentums lebt, der Gründer des Islams ist tot. Wer Jesus folgt, empfängt ewiges Leben. Wer Muhammad folgt, beschreitet den Weg zum Tod und zum Gericht. Muhammad ging in seiner Rede noch weiter, Vers 55, und bestätigte den Christen nicht nur, dass Jesus lebt, nicht im dritten, vierten, fünften oder sechsten Himmel, sondern, wie dieser Vers sagt, bei Allah selbst. Der Allmächtige sagt im Koran zu Jesus, ich werde dich zu mir emporheben. Rafi'uka ilayya, ich bin ein dich zu mir emporhebender, heißt das wörtlich. Dieses Wort ist eines der stärksten Argumente, mit denen Muhammad die Christen für den Islam zu gewinnen suchte. Ein Muslim betrachtet die Worte Mohammeds nicht als seine persönlichen Gedanken, sondern wie gesagt als unmittelbare Offenbarung Allahs. Diese Worte über den Tod Jesu und seine Himmelfahrt zu Allah gelten den Muslimen daher als göttliche Inspiration und als Bestätigung der ewigen Existenz des Sohnes der Maria in der Gegenwart Gottes. Allah sagte zu Jesus, ich werde dich zu mir emporheben. Diese Zusage geht weit über die Verheißung des Engels Gabriels in Vers 45 hinaus, dass Jesus in die Nähe Allahs gebracht würde. Man kann dieses Wort so verstehen, dass Jesus heute beim Allmächtigen lebt und an dessen Heiligkeit und Herrlichkeit teilhat. In diesem einzigartigen Satz im Koran ist auch Raum für den Glauben der Christen an das Eintreten Jesu als hoher Priester vor dem heiligen Gott. Jesus rechtfertigt heute alle, die an ihn glauben, und tritt für sie ein. Allerdings glauben Muslime nicht an das hohe priesterliche Fürspracherecht Jesu Christi. Sie glauben auch nicht an die Existenz des Lammes Gottes. In ihren Überlieferungen, dem Hadith, findet sich dagegen die Behauptung, Jesus lebe mit Johannes dem Täufer zusammen nur im dritten Himmel. Und beide stehen damit auf derselben Ebene wie Adam, jedoch weit unter Abraham und Mose. Die Muslime sind letztlich nicht bereit, an das zu glauben, was über Jesus im Koran selbst steht. Allah sagt dort: Ich werde dich zu mir emporheben, in meine Gegenwart. Gelegentlich bestätigen einige muslimische Ausleger des Korans die Sündlosigkeit Jesu und geben damit bewusst zu, dass Jesus größer ist als alle Propheten und dass er als Stellvertreter der Menschheit berechtigt ist, sie mit Gott zu versöhnen. Dann fährt Allah fort in Vers 55 und sagt: Ich will dich von solchen reinigen, die nicht glauben, gemeint sind die Juden und auch einige Muslime, und ich will deine Nachfolger, die gehorsamen Christen, auf eine höhere Stufe stellen als die Ungläubigen bis zum Tag der Auferstehung. Immer den Kontext bedenken. Mohammed vor der Delegation aus Najran, er macht alles, um sie zum Islam zu führen. Mohammed wollte den Bischof und seine Kirche von Wadi Najran mit der listigen Feststellung über den Islam gewinnen, sie seien eine bessere Art von Menschen. Er gesteht den Christen an mehreren Stellen im Koran zu, sie hätten besondere Vorzüge und einen Geist, den sonst niemand auf der Welt habe. So zum Beispiel Sure 57, Vers 27. Als die ersten Muslime in Mekka verfolgt wurden, ermutigte Mohammed etwa 80 von ihnen zur Auswanderung und Flucht nach Äthiopien. Das war noch vor der Auswanderung von Mekka nach Medina, so etwa in den Jahren 617, 18 bis 20. Die Christen dort gewährten den Flüchtlingen Asyl und stellten ihnen zur Verfügung, was sie brauchten. Eine listige Selbstdarstellung der Muslime hatte in den Christen den Eindruck geweckt, dass die Flüchtlinge einer dem Christentum verwandten Religion folgten. Sie verteidigten die Flüchtlinge sogar gegenüber deren Herren von Mekka und lieferten sie diesen nicht aus. Es war ja nur das Rote Meer dazwischen, es bestanden rege Handelsbeziehungen zwischen Abyssinien und Mekka zur damaligen Zeit. Allerdings evangelisierten die Äthiopier die Muslime auch nicht. Sie beließen es bei einer humanitären Hilfe und Wohltätigkeit. Da ihre Hilfe jedoch nicht vom Evangelium begleitet war, stärkten sie indirekt antichristliche Kräfte. Die Christen in Äthiopien waren vom Evangelium her zu Hilfe für die Asylanten verpflichtet, aber es war nicht richtig, ihnen das Evangelium vorzuenthalten. Mohammed war erstaunt über diese Haltung der Abyssinier und berichtet darüber im Koran. Allah habe Mitleid und Erbarmen in die Herzen der Nachfolger Jesu gelegt, steht in Sure 57, Vers 27. Mohammed hatte erkannt, dass die Christen aus dem Evangelium Jesu eine geistliche Kraft zu ihrer Selbstverleugnung empfangen. Sie hatten Mitleid mit den verfolgten Christen und schützten sie vor ihren Verfolgern. Die Christen in Äthiopien schlugen sogar die reichen Geschenke der Kaufleute aus Mekka ab. Sie gewannen dafür nichts als nur die Flüchtlinge. Mohammed war tief beeindruckt. Er wusste nicht, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in die Herzen der Nachfolger Christi ausgegossen worden war. Römer 5, Vers 5. Mohammed war zwar auf das Geheimnis der christlichen Kirche gestoßen, dass Gottes Geist in echten Christen Liebe, Freude, Friede, Geduld und andere geistliche Früchte wirkt. Mohammed konnte jedoch nicht verstehen, dass es der Versöhnungstod Jesu, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt waren, die die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die wartenden Beter zur Folge hatte. Er ahnte nichts von dem großen Geheimnis des christlichen Glaubens. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Mohammed erkannte nur etwas von der geistlichen Wirklichkeit oder den geistlichen Auswirkungen, konnte aber deren Herkunft und Ursache nicht verstehen. Nachdem Mohammed die Christen zunächst erhöht hatte, versetzt er ihnen wie immer schnell wieder einen derben Schlag, damit sie sich nicht überheben sollten. Er ließ Allah sagen, dann werdet ihr, in Vers 55, dann werdet ihr alle zu mir zurückkehren und ich werde zwischen euch das richten, worüber ihr uneins wart. Thumma ilayya marja'akum. Mohammed war über die Christen verärgert und verstimmt, weil sie miteinander erhebliche Glaubensdifferenzen hatten. Die einen behaupteten, Maria sei die Mutter Gottes, die anderen sahen in ihr nur eine Magd des Allmächtigen. Einige Kirchen betonten, Jesus sei vor allem der Menschensohn, andere sahen in ihm zuerst den Gottessohn oder den fleischgewordenen Gott. Etliche Gläubige behaupteten, Gott könne nie sterben und spekulierten darüber, dass Jesus nicht real am Kreuz gestorben sei, sondern nur dem Schein nach. Wieder andere fochten mit allen Einzelheiten der Augenzeugenberichte dafür, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben sei. Mohammed war über diese großen Unterschiede zwischen den Christen in grundsätzlichen Glaubensfragen bitter und verärgert. Er selbst konnte weder die Tora noch die Evangelien lesen, um die Fragen zu klären. Sie waren zu seiner Zeit noch nicht ins Arabische übersetzt und überhaupt, ob er lesen und schreiben konnte, ist fraglich. Er musste sich auf die widersprüchlichen mündlichen Zeugnisse der koptischen und syrischen Christen verlassen. Die Kopten waren, die Kopten und die Syrer waren Monophysiten, also eher dahin tendiert, dass Jesu Leiblichkeit eine Scheinleiblichkeit war, dass er mehr Gott war als Mensch. Zwischen ihnen gab es heftige Auseinandersetzungen und nur wenig theologische Übereinstimmung. Judenchristen bezeugten nochmals andere Gesichtspunkte aus dem Leben Jesu. Mohammed machte auch die Beobachtung, dass etliche Christen sich für besser als andere hielten. Sie sahen auf andere Gruppen herab, während sie ihre eigene Kirche als die beste priesen. In diesen Versen lässt Mohammed Allah die Christen warnen, dass er sie im jüngsten Gericht richten werde, weil sie nicht eines Sinnes seien. Was für eine Anklage und Herausforderung für alle Christen. Jesus hatte einst seinen Vater gebeten, dass alle seine Nachfolger eins sein möchten, so wie die heilige Dreieinigkeit in sich eins ist. Johannes 17, Vers 21 folgende. Ausgerechnet Mohammed musste die Christen warnen, dass Allah sie am Tag der Auferstehung richten würde, weil sie verschiedene Lehrmeinungen vertraten und kräftig miteinander stritten. Ein Muslim glaubt an die Auferstehung der Toten am Tag der Religion, am Tag des Gerichts, das heißt der Tag der Religion im Islam. Dieser Tag stellt die Zusammenfassung der Geschichte des Islams dar und wird alle Taten der Muslime offenlegen. Nach islamischer Lehre kann kein Mensch vor diesem Gerichtstag über die Vergebung seiner Sünden Gewissheit haben. Allah allein entscheidet am großen Gerichtstag über Recht und Unrecht. Deshalb warten viele Nachfolger Mohammeds mit Unsicherheit und Furcht auf diese entscheidende Stunde, in der Allah kommt, um zu richten. Er wird jedoch die Gottesfürchtigen nicht von den ungehorsamen Muslimen trennen, sondern alle Muslime, die nicht im Heiligen Krieg starben, mit allen Ungläubigen zusammen in die tosenden Flammen der Hölle werfen lassen. Allah bleibt dabei gerecht, denn kein Muslim ist gut, wie Gott gut ist. Deshalb kommen alle Muslime in die Hölle. Mohammed vermittelte ihnen diese bittere, entsetzliche Tatsache durch eine spezielle Offenbarung. Sie findet sich in Sure 19, Vers 71 und 72. Dort lesen wir: Es wird keinen unter euch geben, er spricht mit den Muslimen, der nicht in sie, das heißt in die Hölle, hineinkommen wird. Das ist ein unausweichlicher Beschluss, der auf deinem Herrn liegt. Hernach werden wir, gemeint ist Allah, die gottesfürchtigen Muslime aus dem brennenden Feuer herausretten. Nasafi zitiert in seinem Kommentar zu diesem Vers einen Ausspruch Mohammeds, der zunächst versucht, den Inhalt dieser Offenbarung zu bestätigen, aber sie gleichzeitig auch abzuschwächen und ins Gegenteil zu verkehren. Mohammed sprach: Ob Frevler oder Frommer, jeder Muslim wird in die Hölle, in das Feuer gehen. Sie wird jedoch den Gläubigen kühl erscheinen und voller Friede sein, wie Abraham es einst erfahren hat. Die Hölle wird zu dem Gläubigen sagen: Geh durch, dein Licht hat meine Flammen ausgelöscht. Aber selbst diese Kommentatoren bleiben dabei: Jeder Muslim geht zuerst auf jeden Fall in die Hölle. Was für eine schreckliche Religion, die offen erklärt, dass alle ihre Anhänger ausnahmslos im Feuer der Hölle schmoren werden. Muslime haben keine Garantie, dass ihnen alle ihre Sünden umsonst vergeben worden sind. Sie tragen keine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens in sich. Der Heilige Geist wohnt nicht in ihnen und kein göttlicher Tröster sichert ihnen die ewige Rechtfertigung zu. Muslime müssen immer beten, fasten, Almosen geben und nach Mekka pilgern, damit Allah vielleicht mit ihnen Erbarmen hat und sie aus den lodernden Flammen der Hölle rettet, nachdem er sie zuvor hineingeworfen hatte, hineinwerfen musste. Es ist ein unausweichlicher Beschluss, der auf deinem Herrn liegt. Das ist natürlich auch eine Frage, wer hat Allah diesen Beschluss auferlegt? Diese Worte enthalten keine christliche Polemik, sie stehen schwarz auf weiß im Koran. Nur die im Heiligen Krieg gefallenen muslimischen Märtyrer hoffen, nach ihrem Tod sofort ins Paradies entrückt zu werden, als Belohnung für ihr ganz Opfer für Allah. Sie warten aber vergeblich auf die versprochenen Gaumenfreuden, die köstlichen Getränke und alle sexuellen und sinnlichen Genüsse, denn die Bibel stellt nüchtern fest: Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, Römer 3, Vers 23. Wer immer den Gekreuzigten ablehnt, bleibt ohne Hoffnung. Nur diejenigen, die ihn lieben und an ihn glauben, verstehen, was der Apostel Paulus bezeugte, als er schrieb: Alle werden ohne Verdienst gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Im Vers gleich danach, Römer 3, 24. Des Weiteren lesen wir: Christus in euch allein ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Jesus schenkt denen, die an ihn glauben, die trostvolle Gewissheit des ewigen Lebens. Sie kommen nicht ins Gericht, sondern sind bereits vom Tod zum ewigen Leben durchgedrungen. Johannes 3, Vers 18. Im folgenden Vers lässt Mohammed Allah alle Ungläubigen warnen und versucht, sie durch eine derbe Schockbehandlung zum Islam zu bekehren. Das ist also der Schluss. Er gebraucht dabei drastische Worte: Ich werde sie mit einer furchtbaren Plage, genauer Folterung, in dieser Welt und im Jenseits peinigen und sie werden keine Helfer finden. Lesen wir in Vers 56. Nachdem Mohammed Jesu Tod und seine Himmelfahrt zu Allah islamisch verdreht hatte, warnte er die Delegation der Christen davor, seine Botschaft auch nur im Geringsten zu bezweifeln oder gar abzulehnen. Er malte ihnen das als letzte Warnung die schreckliche Peinigung durch Allah vor Augen. Die Ungläubigen, das sind alle diejenigen, die auch nur im Geringsten an Mohammed, an Allah oder am Koran etwas auszusetzen haben, die Ungläubigen, die Kafirin, müssen ohne Erbarmen in dieser Welt und im Jenseits gefoltert, geplagt und gestraft werden. Laut der Scharia müssen alle Animisten, das heißt Anhänger der vormonotheistischen Religionen, die den Islam nicht annehmen, getötet werden. Nachdem die muslimischen Eindringlinge Zehntausende von Animisten niedergemetzelt hatten, kamen sie zu der Überzeugung, dass dieses Blutvergießen ein schmutziges Geschäft und sinnlos sei. Sie beschlossen, die Masse der geraubten Animisten als Sklaven an Christen und Juden zu verkaufen. Auf diese Weise könnten die Muslime aus dem Sklavenhandel finanziellen Nutzen ziehen. Die Animisten aber würden Tag und Nacht die Hölle erleiden, weil ihre christlichen, jüdischen und islamischen Herren volles Verfügungsrecht über sie hätten. Und noch schlimmer würde es nach ihrem Tode sein. Sklaverei wird in der Scharia als festgesetzte Strafe Allahs für die Ungläubigen angesehen. Gleichzeitig aber würden die Christen, die Sklaven kauften, die Ausbreitung des Islams finanzieren, weil sie den muslimischen Sklavenhändlern zu Reichtum verhalfen. Und so funktionierte das tatsächlich jahrhundertelang über den Sklavenhandel der schwarzen Animisten aus Ost- und Westafrika. Man darf diese Verse nicht als leere Worte Mohammeds betrachten. Er sagte der christlichen Delegation von Wadi Najran und allen Ungläubigen die Hölle bereits zu deren Lebzeiten voraus und versicherte ihnen, dass sie keinen Helfer haben würden. Diese sarkastische Feststellung schließt den Gedanken ein, dass Jesus nur den treuen Muslimen helfe. Auch die Heiligen könnten den Christen und Animisten nicht helfen, selbst Mohammed nicht, wenn sie den Islam nicht annehmen würden. Für Mohammed war es also todernst mit seiner Drohung und mit seiner Forderung, werdet Muslime oder es ist zu spät für euch. Wenn Muslime, Christen, Juden und Animisten in Ländern mit islamischer Mehrheit immer wieder unter Druck setzen oder verfolgen, meinen sie, Allahs Willen zu erfüllen. Über 50 Millionen Christen leben als Bürger zweiter Klasse in islamischen Ländern. Sie führen seit 50 Generationen ein entsagungsvolles Leben, weil sie trotz aller Verachtung und Plage weiterhin an den gekreuzigten Gottessohn glauben. Das gilt also für alle orientalischen Kirchen, die Kopten oder die Maroniten oder die Christen in Äthiopien. Das Hervorstechende in diesem Abschnitt aber sind Allahs Worte: Ich selbst werde sie mit einer schrecklichen Plage in dieser und in der kommenden Welt bestrafen. Allah im Islam ist weder die Liebe noch die Geduld in Person. Er fordert jeden Menschen zur bedingungslosen Kapitulation und zur Annahme des Islams auf. Wenn Nicht-Muslime dem Islam widerstehen, erwartet sie eine furchtbare Strafe, jetzt schon im Diesseits und besonders im Jenseits. Christen und Juden, die den Islam nicht annehmen, werden zu Menschen zweiter Klasse degradiert und später in der Hölle rösten. So oft sich ihre Haut im Höllenfeuer abschält, erhalten sie eine neue, so erleiden sie die ewige Pein. Mit solchen Worten versuchte Mohammed die Delegation der Christen zu schockieren, damit sie den Islam nicht zurückweisen und sein Angebot nicht missachten würden. Mohammed hatte den Christen seinen Respekt bezeugt und sie mehr als seine eigenen Anhänger geehrt. Doch dann konfrontierte er sie mit der harten Wirklichkeit des Islams. Die Muslime waren bereit, an den Christen die Strafe Allahs ohne Zögern auszuführen, falls sie den Islam nicht annahmen. Mit diesen unmenschlichen, harten Worten endet die Rede Allahs an Jesus im Koran. Da ist keine Andeutung von einer Liebe Gottes zu allen Menschen, kein Angebot zur Rettung von Sünde, Satan und Tod. Da ist keine Verheißung eines neuen Herzens oder von der Einwohnung des göttlichen Geistes in den Gläubigen, nichts als Droh- und Schreckensworte für Nicht-Muslime zum Schluss. Nicht aus Liebe, nicht in freier Entscheidung, noch aus innerer Zustimmung sollen sich die Nicht-Muslime Allah ausliefern, sondern aus Furcht und purem Entsetzen. Das also war die göttliche Herausforderung für die Delegation der Christen aus Wadi Najran, göttlich in Anführungszeichen. Islam heißt nicht mehr und nicht weniger als bedingungslose Unterwerfung und Kapitulation vor Allah und eine Auslieferung an seinen Gesandten, der Allahs Urteil an den Ungläubigen vollstreckt.